Künstliche Intelligenz. Zwei Worte, die unsere Welt heute auf den Kopf stellen. Sie durchzieht alle Bereiche unserer Gesellschaft. Sie ist beeindruckend, aber auch irgendwie beängstigend. Namhafte Experten sehen in KI eine große, ja wenn nicht sogar die größte Bedrohung für die Menschheit. Wie gefährlich ist KI? Welche Chancen und Schattenseiten bringt sie mit sich? Und gibt es einen ethisch verantwortbaren Umgang damit? Hallo und herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Mein Name ist Kim Diehl und ich habe heute zwei echte Experten bei mir. Einmal Professor Dr. Thilo Stadelmann. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der School of Engineering in der Schweiz. Auch dabei ist Dr. Alexander Fink, Biophysiker und Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Thilo Stadelmann. Herzlich willkommen, Alexander Fink. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, freue mich auch.
Schon im Jahr 2014 warnte Stephen Hawking vor KI. Eine voll entwickelte künstliche Intelligenz könne das Ende der Menschheit bedeuten. Und er ist damit nicht der einzige namhafte Experte, der KI als mögliche Bedrohung sieht. Thilo, gibt es Grund zur Panik?
Überhaupt nicht.
Warum nicht?
Man muss sehr speziellen philosophischen Denkrichtungen angehören, um solche existenziellen Risiken zu sehen, die eigentlich gar nicht weit verbreitet sind, aber interessanterweise sehr weit verbreitet sind unter Leuten, die eine große Reichweite haben. Deswegen verbreitet sich diese Angst, steckt aber tatsächlich gar nicht viel dahinter, wenn man nicht dieser besonderen philosophischen Schule angehört.
Wir gehen da gleich mal noch mal ein bisschen ins Detail drauf. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe hier ein Bild, das komplett von KI generiert wurde. Es sieht täuschend echt aus und das ist nur ein kleines Beispiel dafür, was KI heute leisten kann. Alexander, welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in unserem Alltag, außer dass sie solche Bilder generieren kann?
Zum einen nutzt ja meistens jeder irgendwo das Internet, Suchmaschinen, Algorithmen oder man kauft mal über einen Internetshop irgendwas ein. Schon hat man mit KI zu tun und dann die wenigsten Leute haben ja heute noch einen Autoatlas im Auto zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, Google Maps schnell rausgezogen und zack. Aber dann natürlich auch je nach Beruf. In allen möglichen Bereichen werden ja KI-Algorithmen eingesetzt. Also ja, zum Beispiel in der Medizin, ja, Bilderkennung, Lungenscans vom CT werden heutzutage über KI ausgewertet und dann wird geguckt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier Krebs entwickelt wird oder nicht. Und dann natürlich auch in der Spieleindustrie, ja, also was weiß ich, Schachcomputer oder dann natürlich auch so Rollenspiele, in denen man in andere Avatare reinschlüpft und so weiter und die dann auch noch ausgestalten kann. Also ich glaube, in jedem normalen Haushalt heutzutage stößt man irgendwo auf KI, selbst wenn man es vielleicht gar nicht unbedingt weiß.
Thilo, was genau ist denn künstliche Intelligenz? Einfach erklärt, so einfach wie möglich.
Das Wort wird natürlich mittlerweile für enorm viele Sachen verwendet, unter anderem eben so als Sprungbrett für bestimmte Philosophien wie Transhumanismus. Aber wenn wir uns angucken, wo kommt das her, dann bezeichnet es ein wissenschaftliches Fachgebiet, die Wissenschaft vom Lösen komplexer Probleme. Und die Informatik aus der Einrichtung, das kommt, verstehen unter komplexen Problemen diejenigen, die wir so normalerweise als Mensch mithilfe unseres Kopfes lösen. Und ansonsten kennen wir keine andere Lösungsmöglichkeit. Damit befasst sich die KI. Interessanterweise mit einer ganzen Werkzeugkiste voller verschiedener Methoden. Es gibt also nicht die eine einheitliche Theorie von, wie Intelligenz zustande kommt oder für künstliches Leben oder was man vielleicht denken könnte. Unterschiedlichste Methoden, die dafür gebraucht werden können, intelligentes Verhalten zu erzeugen, man könnte sagen, Intelligenz zu faken.
Das ist ja das Grundproblem überhaupt, dass es gar keine einheitliche Definition für Intelligenz an sich gibt. Also eigentlich müsste man ja erstmal klären, was ist eigentlich überhaupt Intelligenz, was ist menschliche Intelligenz. Und meistens bleibt man da auf ganz der operationellen Ebene. Intelligenz heißt Probleme lösen können. Aber das macht die menschliche Intelligenz ja nicht aus. Da steckt ein emotionaler Faktor drin, da steckt ein Beziehungsfaktor drin in Intelligenz. Das ist viel mehr als einfach nur, ich habe hier eine Rechenaufgabe und die muss ich jetzt ausrechnen. Auf der Ebene kann der Computer locker auch intelligent sich verhalten, aber sobald man eine Ebene höher geht oder warum willst du die Aufgabe überhaupt lösen, dann wird es schon schwierig mit der Intelligenz beim Computer.
Ist das auch das, woran sich KI von dem Menschen unterscheidet, dass der Mensch eben diese emotionale Komponente mit dabei hat, während KI das nicht kann?
Ich würde nicht sagen, es ist das, sondern es ist ein Faktor. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz ist, wie der Name schon sagt, künstlich. Sie ist eben eine Simulation von Fähigkeiten, die sonst der Mensch ausübt, aber nur von ganz bestimmten Fähigkeiten. Und an der Stelle sehe ich auch eine klare Begrenzung. Deswegen habe ich auch keine Angst vor der Superintelligenz, die irgendwann die Welt unterjochen wird. Es ist eben eine Simulation von oder eine Nachahmung von Dingen, die wir Menschen ganz natürlicherweise machen. Aber der Mensch macht ja viel mehr aus. Also aus biblischer Sicht, ein Mensch ist eine Person, der hat einen Willen, der will etwas erreichen, der sucht einen Sinn im Leben. Der Mensch kann denken, Rationalität, Verstand, der Mensch hat Gefühle, Emotionalität, er will Beziehungen leben. Ja, das ist für ihn das. Und dann sind Probleme auf dem Weg dahin eigentlich immer nur Schritte, ein anderes Ziel zu erreichen. Bei der KI habe ich den Eindruck, ist das Ziel immer, das Problem zu lösen.
Aber exakt. Das ist was ganz anderes. Und ich glaube, wir gehen schon dann auf eine falsche Fährte, die uns auch in Richtung Angst haben, Sorgen oder unbegründeter Superhype bringt, wenn wir zu sehr künstliche Intelligenz mit dem Menschen vergleichen. Das Einzige, was das nahelegt, ist dieser Begriff künstliche Intelligenz. Der wurde damals gewählt, weil man damit dachte, mehr Geld anziehen zu können für die Forschung. Es kam ja aus der Forschung heraus. Der andere Begriff, den man hätte wählen können, der stand auch zur Wahl, war komplexe Computeranwendung. Klingt viel weniger sexy, wir würden heute die Diskussion gar nicht mehr führen. Es ist ein Werkzeug eigentlich, um Probleme zu lösen, wie du das gesagt hast. Es ist nicht vergleichbar mit dem Menschen. Das Einzige, was es vergleichbar macht, in die Nähe rückt, ist dieser Begriff künstliche Intelligenz. Man hätte echt einen anderen wählen sollen.
Ja. Jetzt gibt es eine Unterscheidung zwischen schwacher und starker künstlicher Intelligenz. Was genau ist diese Unterscheidung?
Zuerst mal diese Begriffe. Schwache künstliche Intelligenz, darunter würde man verstehen, KI, wie wir sie heute kennen, ein System, was geschaffen wurde, ein bestimmtes Problem zu lösen, zum Beispiel der automatisch herumfahrende Rasenmäher, der selbstständig den Rasen mäht. Kann genau das, macht nichts anderes, kann Rasen mähen. Starke künstliche Intelligenz, darunter würde man verstehen, was autonom agieren kann und beliebige Probleme lösen, generalistisch, so wie ein Mensch. Jetzt ist das eine, das, woran man arbeitet, konkret. Und das andere, das, was man Science-Fiction-mäßig irgendwo in der Zukunft sehen könnte, gibt es nicht. Manche Firmen, manche Leute hätten das gerne, manche Philosophien sehen das als Zielbild. Ob es das jemals geben wird, wer weiß.
Dahinter steht ja ein Weltbild letztendlich oder auch ein Menschenbild. Und die Frage ist, ist Materie alles? Also ist auch der Mensch nichts als Materie? Und dann ist es natürlich sehr naheliegend, davon auszugehen, wenn ich nur Materie bin, dann kann ich mich nachbauen wahrscheinlich. Und dann werde ich es auch schaffen, eine starke künstliche Intelligenz irgendwie nachzubauen. Wenn ich aber davon ausgehe, dass der Mensch mehr ist, nicht nur Materie, sondern eben eine Seele, die inkarniert ist im Fleisch, im Körper, dann wird eine Maschine, die einfach nur aus Materie zusammengebaut ist und nach bestimmten Schaltmustern funktioniert und den Strom eben verarbeitet, wird dann niemals Bewusstsein entwickeln oder eine starke Intelligenz oder so ähnlich.
Lass uns mal nochmal zurückkommen zu den bisherigen Entwicklungen und auch den Zukunftsprognosen, die du ja kurz schon angeschnitten hast. Welche konkreten Fortschritte sind denn in den letzten Jahrzehnten passiert? Was leistet KI jetzt schon im Moment, Alexander?
Natürlich war der letzte richtig große Fortschritt diese Sprachverarbeitung mit ChatGPT. Am Anfang war es ja überhaupt erst schon mal toll, dass die Maschine rechnen konnte und das auch korrekt gemacht hat und schneller als der Mensch. Ich weiß noch, 1996, 97 hat das erste Mal ein Schachcomputer den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparov geschlagen, was für mich als passionierten Schachspieler echt eine Sensation und ein Schock zugleich war, muss ich sagen.
Und nichts mit Intelligenz zu tun hatte, sondern genau wie du gesagt hast, mit schnellem Rechnen.
Genau.
Das ist eine Methode der KI, die wir nicht für clever halten würden. Sie hat einfach schneller viele Züge im Voraus berechnet, um zu sehen, welcher ist wahrscheinlich erfolgreich. Die Methode ist auch heute noch in jedem Navi drin, ist eine sehr berühmte Methode in der KI, auch in AlphaGo, diesem System, was Go spielen gelernt hat, ist wieder ein ähnlicher Ansatz mit anderen gemischt, hat aber eigentlich nichts mit Intelligenz zu tun. Das, warum wir eigentlich heute hier sitzen und darüber reden, neben ChatGPT vor einer Weile, sind eigentlich Entwicklungen, die ungefähr 10 Jahre her sind. Dort hat man es geschafft mit sogenanntem Deep Learning, das ist so eine Methode in dem Werkzeugkasten der KI, im Bereich der Bilderkennung Riesenfortschritte zu machen. Sachen, die man eigentlich schon seit 40 Jahren dachte, so müsste das prinzipiell funktionieren, konnte man machen. Warum? Weil die Verfahren ein bisschen besser wurden, aber vor allem auch, weil Riesendatenmengen verfügbar waren, dem Internet sei Dank. Und weil die Computer schnell genug waren mit schnellen Grafikkarten, die man eigentlich zum Zocken gebraucht hat. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass man auf einmal beispielsweise Katzen von Hunden unterscheiden konnte. Klingt banal, Ist es gar nicht, weil Katzen und Hunden können aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln und aus so vielen verschiedenen Beleuchtungen anders aussehen. Und dass das auf einmal relativ gut funktioniert hat, das war wie ein Weckruf. Erstmal in der Forschungscommunity 2012, 13 rum. Das war die letzten 10 Jahre ein riesen Entwicklungsschub. Wow, Sachen, die wir mit unseren Sinnen machen können, funktionieren per Computer gut. Und der letzte große Fortschritt war dann wirklich, und das können wir jetzt auch übertragen auf Sprache. Mit tatsächlich darunter liegen sehr ähnlichen Methoden und nochmal mehr Daten und Rechenleistung.
Und welche Entwicklungen sind in Zukunft zu erwarten? Also was sind so deine Zukunftsprognosen, Thilo?
Momentan baut alles, was wir haben, auf dieser Methodik maschinelles Lernen auf. Da gibt es ganz viele verschiedene Verfahren. Was ist das Prinzip dahinter? Wir nehmen ganz viele Daten und versuchen, die Muster darin, die statistischen Muster, die Gemeinsamkeiten zu finden, um daraus Prognosen für eine Zukunft zu machen. Prognose kann sein, sag mir das nächste Wort vorher. Prognose kann sein, sehe ich Krebs auf diesem CT-Aufnahme der Lungen. Solche Dinge. Das Prinzip ist immer das gleiche. Viele Daten, daraus verallgemeinern, mithilfe von Rechenleistung. Es gibt momentan es ist nirgendwo am Horizont irgendwo ein anderes Prinzip zu sehen. Das Prinzip hat uns sauweit gebracht und das wird sich verfeinern lassen. Also momentan freuen wir uns über diese Bildgeneratoren und spielen mit den Textgeneratoren rum und das kann sehr viel Wert erzeugen. Das ist sehr hilfreich in vielen, vielen Fällen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren sehen, dass wir ganze Videos viele Minuten lang generieren können, in 4K hochauflösend, ohne sichtbare Probleme und Artefakte. Aber diese Technologie-Methodik ist auch sehr limitiert. Sie kommt nicht darüber hinaus. Weitere, ich sag mal, tieferes Denken können wir davon nicht erwarten. Dafür bräuchten wir einen Durchbruch, von dem die Fachwelt noch nicht so ganz weiß, wo er kommen soll. Ein paar Leute wetten darauf, dass, wenn man das Gehirn besser verstehen würde, darin vielleicht Prinzipien erkennt, die sich auf andere Art und Weise auf den Computer übertragen ließen. Das könnte funktionieren, zum Beispiel um diese Verfahren mit weniger Rechenleistung, das heißt auch in weniger Energieaufwand und weniger notwendigen Daten trainieren zu können. Ich glaube, dass die Entwicklung in so eine Richtung gehen könnte. Eben so was wie eine Superintelligenz ist, naja, da muss man dran glauben und glauben wollen, wenn man die irgendwo sieht.
Also KI wird kein Bewusstsein entwickeln, deiner Meinung nach? Kein eigenes Bewusstsein?
Ich formuliere das tatsächlich so. Ich glaube das nicht. Ausschließen kann man in der Wissenschaft immer wenige Dinge. Aber zumindest sehen wir nirgendwo irgendwas, was in diese Richtung gehen könnte.
Also wir haben jetzt KI, die den Alltag erleichtert. Ne? Wir hatten es vorher von dem Rasenmäher, der autonom fährt oder von Saugrobotern oder was es nicht alles gibt. Du hast gerade von Krebserkennung, früher Krebserkennung gesprochen. KI hat definitiv Vorteile, aber sie macht eben auch vielen Menschen Angst. Lass uns mal über die Chancen und auch die Schattenseiten davon sprechen. Worin seht ihr bei KI Vorteile? Was bringt sie uns? Worin macht KI uns Hoffnung?
Naja, sie kann natürlich unheimlich dabei helfen, zu optimieren, Prozesse zu optimieren. Wir schaffen es zum Beispiel, Roboter jetzt Aufgaben übernehmen zu lassen im Produktionsprozess in giftigen Umgebungen. Da muss kein Mensch mehr rein, sondern da geht jetzt der Roboter rein. Das Ganze hat natürlich auch interessante Anwendungen für die Weltraumforschung. Wenn man den mal auf den Mars schickt oder so, dann braucht man da keinen Astronauten mehr hochschicken, bei dem immer gleich das Leben auf dem Spiel steht, sondern man schickt halt den Roboter hoch, der dann stattdessen die Dinge macht. Also es können gefährliche Dinge durch Roboter ausgeübt werden, die für den Menschen gefährlich wären. Genau, für den Roboter eben nicht gefährlich sind. Es geht viel schneller natürlich, wie wir schon gesagt haben an verschiedenen Stellen. Die Daten der Roboter oder so eine KI, die analysiert eben die Bilddaten vom Lungenkrebs in einer Windeseile oder auch Akten durchwälzen und so weiter. Aber genau da liegt dann auch schon wieder, da würde ich jetzt gerne gleich mal zu den Nachteilen auch gehen.
Lass uns noch kurz bei den Vorteilen bleiben. Ergänzung von dir, Thilo, ja, okay. Vorteile?
Hoffnung ist eine super Sache. Ich rede sehr gerne über Hoffnung, weil ich sehe Riesenchancen in der Sache. Natürlich hat es Herausforderungen. Aber die kann man auch in den Griff kriegen. Ich glaube, eine der interessantesten Sachen ist, dass KI uns Zeit verschaffen kann, einfach weil sie uns Tasks abnimmt, für die eigentlich niemand seinen Beruf ergriffen hat. Dutzende von E-Mails schreiben oder so. Sie kann Sachen erleichtern, um uns das zu ermöglichen, für was wir eigentlich Leidenschaft haben. Ein chinesischer Forscher und Investor hat das mal so formuliert, nachdem er von Krebs genesen ist und rausgefunden hat, was im Leben wirklich zählt. KI kann uns freisetzen, unserer Berufung zu folgen, die, und ich fand das aus seinem Munde äußerst ermutigend, um Jobs of Compassion zu machen, um Arbeit, Tätigkeiten nachzugehen, die Mitgefühl erfordern und wieder in Verbindung zu treten mit unseren Mitmenschen. Weil das ist das, was die Menschheit wirklich gut kann. Und ich finde, dass das enorm Hoffnung macht. Neben all dem, dass wir Sachen verbessern können, Sachen machen können, die wir noch gar nicht machen konnten, Leben retten können, Gutes tun.
Wobei, diese Versprechung gab es natürlich auch schon bei der Industrialisierung.
Und die wurden zum Teil auch eingelöst.
Zum Teil eingelöst, aber...
Es hat auch Herausforderungen gegeben. Zum Teil arbeiten wir immer noch
dran. Auch beim Computer hieß es, jetzt braucht man viel weniger Papier. Inzwischen braucht man doch wieder viel mehr Papier, wenn man sagt. Also von daher, ja, es ist eine Perspektive, es ist eine Hoffnung, sage ich mal. Aber genau, ob sich die einlöst, braucht man ein optimistisches Menschenbild, dass wir tatsächlich die Zeit dann
auch... Und Leute, die mitmachen.
genau. Also mal gucken. Ob sich das einlöst. Aber das Potenzial ist da sicherlich, ja.
Jetzt kommen wir zu den Schattenseiten. Jetzt darfst du das sagen, was du vorher sagen wolltest. Worin siehst du die Nachteile oder die potenziellen Gefahren?
Genau, sie sind natürlich auf verschiedenen Ebenen. Und eine Ebene ist die, dass KI den Anschein erweckt, das Gleiche zu tun wie ein Mensch, aber gar nicht das Gleiche wirklich tut. Also ich würde sagen, KI simuliert eben Denken, aber KI ersetzt letztendlich eine echte Einsicht, eine rationale Einsicht. Also sprich, ich habe etwas verstanden, ersetzt sie durch Statistik, durch statistisches Lernen und genauso Gewissen. Auch Gewissen oder moralisches Empfinden kann die KI nicht, sondern ersetzt sie wieder durch Statistik oder durch statistische Regeln. Das heißt, das, was uns als Menschen auszeichnet, ist doch nochmal was ganz anderes als die KI. Und da sind dann auch die Probleme eben anzusetzen. Also zum Beispiel bei einer KI weiß man letztendlich nie, warum die jetzt die Katze wirklich erkennt. Also wenn man die KI fragt, woran hast du erkannt, dass es eine Katze ist, dann kann die jetzt nicht sagen, weil sie Ohren hat, weil sie Augen hat und einen Mund hat. Da gibt es auch Experimente, vielleicht sind die dir auch bekannt. Man hat ein leichtes Rauschmuster über ein Katzenbild drüber gelegt, so Schwarz-Weiß-Punkte irgendwie. Und plötzlich ist es keine Katze mehr, sondern eine Avocado-Creme. Weil die halt so kleine schwarze Punkte hat oder so.
Natürlich
behebbares Problem natürlich, ja, muss man halt dann einfach der KI beibringen, orientier dich nicht an diesen schwarzen Punkten oder so ähnlich. Aber deswegen funktionieren auch diese Capture-Logs eben, die man im Computer oft so beantworten muss, ja. Bist du ein Mensch und dann musst du sagen, wo sind Zebrastreifen oder so. Weil Computer sich da eben schwerer tun, weil die nicht semantisch denken. Die erkennen da keine Bedeutung, die erkennen keine Symbolik hinter diesen Bildern, sondern die haben Daten, die haben sie ausgewertet und dann wenden die an und die Erkennung funktioniert rein statistisch.
Wir kämen in sehr philosophische Gefilde, wenn wir das vertiefen würden. Und es gäbe wahrscheinlich einige interessante Forschungsarbeiten, die man zitieren könnte, um zu sagen, dass die Systeme durchaus interpretierbaren Output liefern können. Aber es ist eine Herausforderung sicher. Man arbeitet dran. Ich glaube, die Sachen werden auch besser. Aber ja, ich glaube, es ist fair to say, dass es die Systeme haben einen anderen Blick auf die Welt, wenn wir das nochmal vermenschlichen. Und es ist ein eher statistisch geprägter Blick. Und der ist anders, selbst wenn man nicht weiter wertet. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das zwingend ein Problem darstellt, aber es ist sicherlich eine Eigenschaft, mit der man umgehen muss und die bringt Sachen hervor.
Kommt Vertrauen hier. Also angenommen jetzt, wir mechanisieren durch KI irgendwelche Prozesse in der Medizin zum Beispiel. Es ist immer wichtig, dass einfach nochmal ein Mensch drauf guckt, ein Arzt. Weil es kann eben sein, dass die KI aus irgendeinem statistischen Problem heraus in eine Sackgasse gelaufen ist. Also mir gefällt einfach so dieser eine Cartoon, zwei Widerstandskämpfer in der Zukunft, die gegen den Roboteraufstand kämpfen sozusagen. Die Roboter haben sich verbündet und wollen die Menschen vernichten sozusagen, weil sie ihnen immer dienen mussten. Und der Aufstand wird ratzfatz niedergeschlagen. Dann fragt der eine, wie kommt es, dass diese Maschinen nur mit Speeren und Steinen gegen uns gekämpft haben? Und dann sagt der andere, naja, wenn du dir einfach die Statistik aller Schlachten der Weltgeschichte anschaust, die meisten Schlachten sind gewonnen worden mit Speeren und Steinen. Das heißt, Daten an sich sind eben niemals neutral. Selbst wenn ich sage, ich habe doch alle Schlachtendaten eingepflegt in das System, die sind trotzdem nicht, die haben eine semantische Bedeutung. Ja? Die letzten Schlachten sind wichtiger als die vorherigen. Und das weiß die KI eben nicht. Und deswegen kommen die nicht auf die Idee, Laser und Raketen einzusetzen oder so. Und genauso kann es eben in der Medizin oder in der Gerichtsbarkeit auch sein, ja, wenn man vorher sagen will, wollen wir eine Bewährung schenken oder wollen wir keine Bewährung demjenigen ermöglichen, gibt es ja auch Algorithmen, die vorhersagen, unter der und der Bedingung ist es wahrscheinlich, dass der nicht mehr rückfällig wird, der Straftäter. Ich glaube, es ist wichtig, wir dürfen die KI als Informationsbeschaffungsgeber einsetzen, aber die Entscheidung muss am Ende bei einem Menschen liegen. Und das finde ich ganz wichtig.
Da sind wir ja gerade jetzt schon bei dem Punkt Ethik. Welche ethischen Dilemmata bringt denn KI mit sich, Alexander?
Ja, also teilweise ja, dass eben die Daten nicht semantisch erfasst werden. Also es gab ja dieses berühmte Beispiel bei Apple, dass ein Apple-Manager und seine Frau sich um einen Kredit bei der Apple-Kreditkarte beworben haben und dann hat eher den fünffachen Betrag, glaube ich, bekommen als seine Frau, obwohl sie gemeinsame Haushaltsführung und so weiter hatten. Und es lag einfach nur daran, dass die Daten, die sie eingelesen hatten, halt im Durchschnitt, Frauen haben einfach weniger Kredit bekommen als Männer. Und das ist als ein Kriterium dann in die Bewertung dieses Algorithmus eingeflossen.
Das heißt, Diskriminierung wäre so ein
Diskriminierung, Punkt. Und zwar sowohl gewollte, ich kann natürlich das Ganze auch gewollt machen, aber auch ungewollte. Und die ungewollte kann ganz einfach dadurch passieren, dass man immer überlegt, wer arbeitet eigentlich mit künstlichen Algorithmen? Das sind Leute, die reich genug sind, das sind Leute, die in bestimmten Ländern leben, die meistens auch noch eine bestimmte Hautfarbe haben und so weiter. Und da kommt eben ganz unbewusst ein Bias rein, ein Vorurteil in die Auswertung der Daten, dem man dann bewusst entgegentreten muss.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wenn man über Ethik und Datenanalyse unter anderem mit KI redet, kommt man meistens auf dieses Beispiel Diskriminierung, Fairness und so weiter, auch weil es ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, die wichtige Botschaft ist, das ist ein Thema, das ist erkannt, das kann man technisch sehr genau fassen und da kann man sehr einfach was gegen tun. Ich glaube nicht, dass
das... Was kann man dagegen tun?
Es liegt unter anderem daran eben, du hast es gesagt, oder was liegt in den Daten? Das sind Machine Learning Verfahren, die lernen aus Daten. Alles, was in den Daten ist, landet in den Modellen. Wenn ich in dem Modell sehe, ich erkenne Leute mit weißer Hautfarbe besser mit diesem Computer Vision System als Leute mit dunkler Hautfarbe, dann liegt es daran, weil ich viel mehr Leute mit weißer Hautfarbe in meinen Trainingsdaten hatten. Was tue ich dagegen? Ich trainiere das System neu und füge mehr Daten mit größerer Diversität hinzu. Problem gelöst. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, was uns in der Zukunft beschäftigen wird. Ich glaube, worüber man reden muss, ist, wer setzt denn diese Systeme ein, zu welchem Zweck und verdient auch wie viel Geld damit? Wieso? Weil Geld doch relativ kulturprägend ist, wenn das in Milliardenströmen Richtung Kalifornien fließt.
Ist ja auch der Treiber letztendlich für die KI-Entwicklung, würde ich sagen.
Geld hat ganz viel damit zu tun, weil es momentan sehr viele Ressourcen braucht. Rechenleistung ist teuer, Daten holen ist teuer. Und ich glaube, wenn man über Ethik der Entwicklung und Anwendung von KI redet, muss man sich momentan idealerweise angucken, wer verdient denn wie viel Geld damit und ist das okay? Und das ist auch, denke ich, der richtige Rahmen für staatliche Regulierung. Man muss sich das unbedingt anschauen.
Ist eine Machtfrage dann auch.
Es ist eine Machtfrage und man muss auf diese Machtfragen gucken. Ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Sachen und Diskriminierung, Fairness ist einer davon. Aber ich glaube, das sind Dinge, da ist man schon dran. Da wird enorm viel getan. Es gibt ein Riesenwachstum im Bereich der Forschung, was diese Themen angeht. Unsere Studenten lernen das mittlerweile im Bachelorstudium. Ein halbes Semester lang. Wie designt man ein System so, dass es Fairnesskriterien entspricht? Das kriegen wir hin.
Also das sind Anwendungsfragen und das sind Systemfragen, die da zu berücksichtigen sind, aber auch die Frage der Anwendung, an welchen Menschen wenden wir die Systeme an? Und da finde ich zum Beispiel auch Schulunterricht spannend. Momentan stellen viele Schulen um auf digitales Lernen. In Schweden macht man das schon seit 10 Jahren und da geht man jetzt wieder zurück zum Papierbuch, habe ich nachgelesen. Das bedeutet, man hat gemerkt, Schüler lernen tatsächlich besser mit dem Stift in der Hand und mit dem Papierbuch, als wenn alles nur auf dem Computer ist und dann löscht es wieder weg und wischt es weg und es ist nicht mehr präsent. Es ist auch nicht mehr so leicht auffindbar. Auch Kinder tun sich, glaube ich, schwerer damit, Roboter von Tieren zu unterscheiden. Wenn diese Roboter geschickt gemacht sind und gut kommunizieren, dann ist es wie ein eigener Bruder. Und dann die Maschine zu unterscheiden, dass die Maschine doch was anderes ist und ich mit einer Maschine kein Mitleid haben muss, wenn der was passiert oder so, ist was anderes.
Ich glaube, ganz viele der Effekte sind soziale Effekte und vielleicht bin ich zu sehr ein hoffnungsloser Optimist, aber ich habe das Gefühl, das könnte auch einen positiven Backlash geben. Also die Leute reden mit KI, haben das Gefühl, oh, da ist Kompetenz, ich muss höflich sein. Ja, fantastisch. Die Leute nehmen wahr, oh, Fake News, sonst was, schlecht, Herausforderung, Challenge, könnte aber auch dazu führen, dass die Leute sich wieder darauf besinnen, wem vertraue ich denn wirklich? Wer sind denn meine Mitmenschen, mit denen ich, deren Inhalte ich vertraue? Und dann lese ich wieder die Zeitung, von denen ich weiß, wer der Redakteur ist, die aus meiner Stadt stammt. Die Leute haben sich Jahrzehnte nicht getraut, über ihren Glauben zu reden, weil man gelernt hat, das tue ich nicht. Jetzt stellen sich die Tech-Milliardäre ins Fernsehen und sagen, wir werden alle ausgerottet wegen KI, weil ich einer bestimmten Philosophie anhänge. Ich habe kein wissenschaftliches Argument, ich habe Weltanschauung. Da kann man sich doch hinstellen und sagen, ich habe Hoffnung, weil ich glaube.
Stichwort Glauben. Ihr seid beide auch Christen. Was hat Glauben mit KI zu tun, Alexander?
Die KI erschaffen wir im Grunde in unserem Bilde. Und das stellt natürlich spannende Fragen, wer sind wir eigentlich? Was erschaffen wir da in unserem Bilde? Und ich glaube, das stellt wieder ganz neu die Frage, wer wir selbst sind. Und wir selbst können uns natürlich nur definieren auf der Basis, dass wir in Gottes Bild geschaffen sind. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen und wir schaffen jetzt etwas in unserem Bilde, das uns nachahmen soll. Das ist eine ganz spannende Frage. Von daher, an der Stelle kommt das rein. Und da denke ich auch, und da stimme ich dir auch völlig überein, die Maschine wird immer eine Maschine bleiben oder ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das unsere Möglichkeiten erweitert, aber es wird nie ein Gegenüber sein.
Wie können denn Kirchen und Gemeinden heutzutage von KI profitieren, Thilo?
Ich glaube, in ganz, ganz vielfältiger Art und Weise. Kirchen, Gemeinden sind ja Leben durch Freiwilligenarbeit. Von den Freiwilligen gibt es nie genug und Arbeit gibt es im Überfluss. Und KI ist im Grunde etwas, das Arbeit automatisieren, erleichtern kann. Nehmen wir das Beispiel Sprache. Was haben wir oft das Problem in kleinen Gemeinden, dass wir Schwierigkeiten haben, unsere Veranstaltungen zu übersetzen für die Besucher, die kommen und sagen, hey, ich spreche nur Arabisch, Spanisch, was auch immer. Die Größeren kriegen es noch hin, aufs Englische zu übersetzen oder Französisch. Das war's dann. Wenn ich das mit einer kleinen App und ein bisschen zusammenbauen, was mir sicherlich die Jungs und Mädels aus dem Teamkreis schnell machen können, hinkriege, dass ich in eine beliebige Sprache auf Knopfdruck übersetzen kann, sogar noch live, ja, ist doch fantastisch. Ich werde viel offener für, wofür Gemeinde eigentlich berühmt ist. Bringen die ganze Welt rein, inklusive für alle. Fantastisch, oder? Das ist eine Sache, wo diese Systeme enorm helfen können. Flyer, Werbung, Website zu erstellen, kann einfacher werden. Medienarbeit zu machen, kann einfacher werden. Ich glaube, das sind riesige Möglichkeiten, die sich hier bilden, um einfach effizienter das zu tun, was man gerne tun möchte. Auch in dem Bereich.
Wir merken, es ist ein sehr komplexes Thema, zu dem ganz viel gesagt werden kann. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten und zum Ende kommen. Deshalb Abschlussfrage an euch beide. Was lässt euch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Bei dir ist es vorher nochmal schon ein bisschen durchgekommen, aber nochmal in einem Satz. Was gibt euch Hoffnung in Bezug auf die Zukunft? Fang du mal an, Alexander.
Gott ist immer noch der gleiche, ob mit oder ohne KI. Und wir haben in der Weltgeschichte schon viele Veränderungen gehabt. Und Glaube muss auch da lebendig bleiben. Also neue Werkzeuge, neue technologische Umwelt, neue Herausforderungen. Glaube muss sich neu bewähren. Und weil Jesus Christus der gleiche ist und uns weiterführen wird, bin ich da auch ganz optimistisch und hoffnungsvoll. Und würde sagen, wir sollten auf jeden Fall mitmischen, dabei sein, aber eben immer mit erneuertem Denken, nicht die Augen schließen und einfach mitschwimmen, sondern gucken, wo müssen wir aufpassen, wo findet Diskriminierung und Benachteiligung statt, wo wird es ungerecht zum Beispiel, die ganze Geldfrage, ja, wer hat Zugang zu den Methoden und nicht, da müssen wir mal wachsam sein und deswegen finde ich es gut und wichtig, dass Leute wie du in diesen Stellen auch sitzen, auch mitforschen, die Forschung prägen und christliche Werte einbringen. Denn KI wird nur so gute Entscheidungen treffen, wie sie einprogrammiert worden sind. Und da hoffe ich doch, dass auch Christen mitdenken und Werte festlegen in der KI.
Danke.
Dann Thilo. Wünsche ich dir alles Gute.
Oh, danke.
Thilo, was macht dir Hoffnung?
Hoffnung macht mir im Grunde mein Glauben. Keine Technologie, keine Wissenschaft. Mein Glaube und dass ich in meinem Alltag ständig erlebe, wie sich diese Hoffnung bestätigt. Das ist die Basis dafür, dass ich optimistisch, hoffnungsvoll bin. Und wenn ich dann eine Technologie sehe, die die Macht hat, einem Menschen die Macht geben kann, damit Gutes zu tun, dann trägt das nur bei zur Hoffnung.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure wertvollen Impulse.
Sehr Danke gerne. Für die Einladung und das gute Gespräch.
Gerne. Künstliche Intelligenz, kein Grund zur Panik, sondern Grund zur Hoffnung, sagen Thilo Stademann und Alexander Fink.